SRF 2 Kultur.
Luzern will seine Theaterlandschaft ganz neu gestalten. Das alte Luzerner Theater an der Reuss soll aufgegeben werden und ein neues Haus in der Nähe des KKL entstehen. Gleichzeitig will Luzern auch die freie Theaterszene stärken. Darauf haben sich zumindest Behörden und Kulturschaffende geeinigt. Sie haben heute eine Grundsatzerklärung unterschrieben und aus Luzern berichtet Beat Vogt.
Das Luzerner Theater ist schon länger unzufrieden mit seinem zwar schönen, aber engen und unflexiblen Theaterhaus an der Reuss. Die Hoffnungen auf einen Neuanfang lagen noch bis vor kurzem bei dem 100-Millionen-Geschenk einer Stiftung, die ein neues, multifunktionelles Haus, die sogenannte Salle Modulable, in Aussicht gestellt hatte. Doch mit dem Tod des Stifters starben auch die Hoffnungen auf den Neubau. Jetzt sind sie wieder auferstanden. Die Regierungen von Kanton und Stadt Luzern haben sich heute für den Bau eines neuen Theaters ausgesprochen. Noch ohne ganz konkrete Pläne zwar, aber doch mit gewissen Vorstellungen. Der kantonale Kulturdirektor Reto Wies:
Wir wissen, dass wir das neue Gebäude gerne in der Nähe des KKL Luzern realisieren möchten. Das KKL Luzern hat eine grosse Ausstrahlung, ist international bekannt. Davon wollen wir profitieren.
Die geografische Nähe soll auch zu künstlerischer Nähe führen. Beispielsweise mit Musiktheaterproduktionen des Lucerne Festivals im Neuen Theater. Eine Idee, die bereits bei der Salle Modulable entstanden war. Nun aber geht es nicht mehr nur um ein neues Haus, sondern insbesondere auch um die künftigen Betriebskosten. Denn heute finanziert sich das Luzerner Theater nur gerade zu 15% selber. Dies müsste sich im neuen Theater ändern. Und es könnte sich auch ändern, ist der Direktor des Luzerner Theaters, Dominik Menta, überzeugt.
Ja, also wir können natürlich zum Teil auch einfach attraktivere Werke spielen. Sag jetzt mal, Aida oder Wagner. Wir können dort die Preispolitik verändern, aber wir können vor allem eben auch Gastspiele organisieren, mit Gastspielen Geld machen. Wir könnten attraktiver werden für Sponsoren, wir könnten Drittmittel besser beschaffen.
Alles Ideen, die in den aktuellen Verhältnissen nicht umsetzbar seien, im neuen Haus aber wirtschaftliche Pflicht würden. Der heute präsentierte Vorschlag des Kantons lautet also, vereinfacht gesagt, ein neues Theater, dafür weniger Subventionen. Und das Geld, das so frei würde, käme dann der freien Szene zugute. Der Südpol, das noch junge Kulturhaus am Stadtrand, soll zu einem richtigen Theaterzentrum werden, wo freie, professionelle Truppen produzieren könnten, allenfalls auch mit mehrjährigen Aufträgen. Auf solche Verhältnisse warte man schon lange, sagt Annette Windlin vom Berufsverband der freien Theaterschaffenden, ohne aber euphorisch zu werden.
Das ist eine tolle Sache. Wir haben einen Konsens erarbeitet, das ist unsere Vision. Und wir sind zuversichtlich von der freien Theaterszene her, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Der Teufel sitzt im Detail. Und unsere nächsten 2-3 Jahre werden zeigen, inwieweit diese Vision sich wirklich konkretisieren kann. Das ist wesentlich.
Auf dem Weg zur neuen Luzerner Theaterlandschaft dürfte es tatsächlich noch einen langen Atem brauchen. Standort, Finanzierung, künstlerische Ausrichtung – all diese Punkte werden auch zu heftigen öffentlichen Debatten führen. Und erst dann wird sich zeigen, wie viel die heute unterschriebene Grundsatzerklärung wert ist.
Diese Dinge geschehen nicht einfach so, so heißt der erste Roman der afroamerikanischen Autorin Taye Selassie. Das Buch hat enorm viele Vorschusslorbeeren bekommen, es erscheint gleichzeitig in 15 Ländern, gestandene Autoren haben es in den höchsten Tönen gelobt und morgen Abend liest die Verfasserin in Zürich. Bei mir im Studio ist Literaturredaktor Hans-Ulrich Probst. Wer ist diese Autorin, die da einen solchen Start hinlegt?
Sie ist 33, in London zur Welt gekommen, in Boston aufgewachsen, hat einen ghanaischen Vater und eine nigerianische Mutter. Also das zeigt schon dieses multikulturelle Background. Sie ist internationale Politikerin sozusagen vom Studium her, hat Abschlüsse in Yale und Oxford, ist aber auch Fotografin, ist an einem Filmprojekt, also ein Multitalent. Und eben mit diesem Hintergrund, der Talente, die aus Afrika diesen Brain Drain in den Westen machen, weil sie dort keine Zukunft sehen, das ist eines ihrer Themen. Sie hat in einem Essay schon lange vor ihrem ersten Buch den Begriff Afropolitan statt Cosmopolitan geprägt, um eben diese Situation hochbegabter Afrikaner, die im Westen Karriere machen, zu thematisieren. Das ist sozusagen Taye Selassie. Sie sieht auch noch, darf man glaube ich sagen, großartig aus. Also von daher bringt sie alle Ingredienzen für einen Shootingstar und einen Hype mit.
Und ist Ihr Roman aus der Sicht dieser afrikanischen Eliten erzählt?
Ja, es ist eine Familiengeschichte, die als Hintergrund diese Thematik hat. Es führt uns auch nach Boston, eine Arztfamilie mit 4 Kindern und der Vater, ein glänzender Chirurg, wird ungerechtfertigt und mit rassistischem Hintergrund nach einer missglückten Operation entlassen. Und aus Scham, das ist das vielleicht das ganz große Thema, kehrt er nicht zurück in die Familie, verlässt sie und dann bricht alles zusammen. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt, den man kennen muss. Das Buch beginnt aber mit dem Tod dieses Vaters in Ghana, wo er zurückgekehrt ist. Nach 15 Jahren kommt erstmals dann die ganze Familie mit 4 Kindern wieder zusammen und Taye Selassie faltet dann wirklich das Schicksal jedes dieser 4 Kinder, 2 sind Zwillinge, auf und das sind dann dramatische Schicksale mit Kindsmissbrauch, eben mit Bulimie, also mit viel Unglück, eigentlich ausgelöst durch diese zerbrochene Familie. Und das Familienheim war natürlich der große Traum dieser auch aus 2 Ländern zusammengestellten Familie. Also auch der politische Hintergrund in Westafrika spielt eine Rolle. Nigeria und Ghana hatten es nicht immer leicht miteinander. Der Biafra-Bürgerkrieg ist präsent. Also ist ein Riesenpanorama von Themen, aber im Zentrum die Wurzellosigkeit und die Scham und der versteckte Rassismus, der eben diese Menschen immer noch beeinträchtigt.
Eine Familiengeschichte also, gespannt über 2 Kontinente hinweg. Was würden Sie sagen, Hans-Ulrich Probst, ist der Hype um das Buch berechtigt? Wie ist es geschrieben?
Es ist wirklich, finde ich, ausgezeichnet geschrieben. Es hat eine Direktheit, es hat eine Musikalität in der Sprache. Es geht in jede Figur hinein, ist also polyperspektivisch angelegt. Es wird nicht aus der Sicht einer Figur erzählt, sondern man kommt diesen 4 Kindern und auch Mutter und Vater sehr nahe. Sie sieht ihre Sicht und sieht die gegenseitigen Verletzungen, die Nöte, die Probleme und zugleich eben auch den gesellschaftlichen Hintergrund. Also da ist eine Autorin, die schon ungemein viel kann. Und ein verblüfft, also als Debüts fallen mir etwa ein, so jemand wie die Inderin Arundhati Roy oder Jhumpa Lahiri, die auch über diese, also ja, multikulturellen Komplikationen geschrieben haben, in einer unverwechselbaren schon Sprache, in einem eigenen Ton. Ein Hype ist natürlich per se unberechtigt als Hype, aber da wächst eine Autorin heran, sie lebt im Moment übrigens in Rom, von der man noch viel erwarten darf.
Wer sie erleben und vor allem lesen hören will, der hat dazu die Gelegenheit morgen Abend im Zürcher Kaufleuten. Der Titel des Buchs hier nochmal, diese Dinge geschehen nicht einfach so, und erschienen ist es im Fischer Verlag. Seit heute gilt Fazil Say, der international bekannte türkische Pianist, in seiner Heimat offiziell als Gotteslästerer. Er ist soeben von einem Gericht in Istanbul verurteilt worden, wegen Verletzung religiöser Werte, wegen religiöser Hetze. 10 Monate bedingt hat Fazil Say dafür kassiert. Was dem Pianisten in der Türkei zur Last gelegt wird, das weiß Remo Vitelli.
Fazil Say hat sich unter anderem über einen Muezzin lustig gemacht, der einen Gebetsruf in gerade mal 22 Sekunden abgespult hatte. Der 43-jährige Pianist fragte via den Internetdienst Twitter, ob der Muezzin vielleicht so schnell wie möglich zur Freundin oder zu einem Schnäpschen zurückkehren wollte. Wegen einiger solcher Mitteilungen, die Fazil Say vor rund einem Jahr verschickte, fühlten sich 3 türkische Bürger derart provoziert, dass sie ihn anzeigten. Sie seien in ihren religiösen Gefühlen verletzt, erklärten die 3 nun im Gerichtssaal. Und die Richter gaben ihnen jetzt recht. Say habe sich schuldig gemacht der Verletzung religiöser Werte. Er habe jeden Artikel im türkischen Strafrecht verletzt, der Volksverhetzung unter Strafe stellt. Der Fall ist nur einer von vielen, die in den letzten Jahren zu reden gegeben haben, in der Türkei und über die Türkei. Immer wieder stehen dort Künstler wegen heikler Äußerungen vor Gericht. Der prominenteste von ihnen ist der Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk. Er war wegen Herabwürdigung des Türkentums angeklagt, weil er öffentlich über den Völkermord an den Armeniern gesprochen hatte. Das Verfahren wurde allerdings eingestellt. Der jüngste Fall ist jener von Pinar Selek. Die Soziologin und Schriftstellerin ist Anfang Jahr zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Sie soll angeblich in Istanbul einen Sprengstoffanschlag verübt haben. Beobachter bezeichnen das Verfahren gegen Pinar Selek allerdings als dubios und politisch motiviert. Zum aktuellen Urteil von heute hat sich der verurteilte Fasil Say bereits im Internet geäußert. Das Urteil sei sehr bedauerlich, schreibt der Musiker. Für die Meinungs- und Glaubensfreiheit in der Türkei sei die Entscheidung des Gerichtes besorgniserregend.
Weltweit.
Gomorra, das erste Buch des italienischen Journalisten Roberto Saviano über die Mafia, war ein Welterfolg. Saviano hatte den Mut, darin die Gomorra-Bosse beim Namen zu nennen. Seither lebt er streng bewacht in Militärkasernen. In Italien ist vor 10 Tagen das zweite Werk von Saviano erschienen. Und auch darin fasst er ein heißes Eisen an, das weltweite Geschäft mit dem Kokain. Was den Autor an diesem Thema reizt, habe ich unsere Italien-Korrespondentin Nadia Fischer gefragt.
Saviano macht im Buch deutlich, was ihn am Kokain fasziniert. Er nennt Kokain die Ware aller Waren. Keine Investition lohne sich mehr als jene in Kokain. Und Saviano macht ein Beispiel. Wer 1000 Euro in eine Apple-Aktie investiert, der hat nach einem Jahr 1600 Euro. Also schon mal nicht schlecht. Wer dieselbe Summe in Kokain investiert, hat nach einem Jahr sage und schreibe 180.000 Euro. Saviano zeigt also, mit Kokain ist unvorstellbar viel Geld zu machen. Geld, das dann wiederum in die legale Wirtschaft gepumpt ist. Und sein Ziel ist es eben, die Wirtschaft und er sagt auch damit die Welt zu erzählen, zu erklären anhand der Ware Kokain.
Und wie macht er das konkret? Was erzählt er?
Saviano erzählt, wie dieser gigantische schmutzige Gewinn in Restaurants, Hotels oder in Supermärkte investiert und gewaschen wird und wie, um diesen Gewinn zu verteidigen, eben alle Mittel erlaubt sind. Also die brutalen Kriege zwischen den Drogenkartellen in Mexiko zum Beispiel sind laut Saviano eine logische Folge der unglaublichen Anziehungskraft dieser Ware Kokain. Saviano hat Gerichtsakten studiert, er hat mit Polizisten geredet, mit Kokainpushern, mit ehemaligen Paramilitärs. Und dann nimmt die Leser mit auf eine Reise in diese Kokainhölle, die laut Saviano eben überall ist, nicht nur im fernen Südamerika. In Mexiko beginnt zwar das Buch, aber die Reise führt dann weiter über Afrika, nach Russland, bis auch unter anderem nach Italien.
Und welche Rolle spielt Italien in diesem weltweiten Schattengeschäft?
Saviano sagt, die Coca-Pflanze, die stamme zwar aus Südamerika, ihre Wurzeln habe sie aber in Italien. Und damit spielt er auf die Tatsache an, dass der europäische Kokainhandel seit Jahren in den Händen der kalabrisischen Mafia 'Ndrangheta ist. Mehr noch, Saviano zeigt eigentlich, dass die südamerikanischen Drogenkartelle punkto Organisation und Logik die erfolgreichen italienischen Mafien kopiert haben. Im Buch gibt es ein für mich sehr eindrückliches Kapitel über einen alten kalabresischen Mafiaboss, der in New York jungen südamerikanischen Kriminellen eine Lektion erteilt in Sachen Mafia-Ehrenkodex. Eine Aufnahme, eben die die Polizei in New York gemacht hat, die laut Saviano aber genauso gut in Kalabrien hätte aufgezeichnet werden können.
Ist denn dieses zweite Buch von Saviano ähnlich geschrieben wie sein erstes, Gomorra?
Ja, es ist wie Gomorra eine Mischung aus journalistischer Recherche und Essay mit dem Anspruch, literarisch zu sein. Saviano hält explizit nicht Distanz. Er sagt, das könne er nicht. Er gibt sich wie ein Besessener mit Haut und Haaren in das Thema hinein. Und wie Gomorra ist auch das neue Buch immer wieder moralisch und anklagend. Saviano kritisiert die Politik, sie vernachlässige das Thema Drogenhandel. Dabei florierten die Drogenmafien gerade in der Wirtschaftskrise, weil sie dann eben ihre enormen Gewinne noch leichter legal anlegen können. Und Saviano erinnert zum Beispiel daran, was natürlich sehr heikel ist, dass Kokaingelder halfen, die europäischen Banken vor dem Kollaps zu retten. Dass also Kokaingelder die legale Wirtschaft letztlich unterstützen.
Das Buch ist in Italien vor 10 Tagen herausgekommen. Wie sind denn die Reaktionen bisher?
Also es führt bereits die Bestsellerliste an hier in Italien vor dem Buch über den neuen Papst Franziskus. Es wurde in allen Medien berichtet, die Rezensionen waren mehrheitlich positiv. Aber zwei groß angekündigte Auftritte im Fernsehen, die waren erstaunlicherweise ein Flop. Das kam unerwartet, denn Saviano hatte bisher mit Auftritten im Fernsehen immer für Rekordzuschauerzahlen gesorgt. Warum das jetzt nicht so war, wir müssen sicher abwarten, wie sich der Verkauf auch des Buchs, wie sich das Interesse weiterentwickelt. Möglich ist, denke ich, dass der Kokainhandel eben vermeintlich zu weit weg ist, um die Italiener zu interessieren, gerade in der momentan wirtschaftlich schwierigen Lage, wo jeder mit dem eigenen Überleben beschäftigt ist. Und was auch festzustellen ist, ist eine gewisse Saviano-Müdigkeit. Also Saviano wird hier in Italien zuweilen auch fast schon angefeindet als Moralapostel.
Und wie ging es Ihnen persönlich? Haben Sie das Buch, soweit das möglich ist, bei diesem Thema gern gelesen?
Ich fand es zum Teil schwer verdaulich, weil Saviano wirklich eine Unmenge an Fakten und Namen aneinanderreiht, die einen immer wieder überfordert. Sein Stil ist mir persönlich häufig etwas zu barock, etwas zu moralisch. Für mich hat Saviano nicht ein literarisches Buch geschrieben, aber ich finde es ein großes Verdienst, ist es wirklich, dass er es wieder schafft, ein schwieriges Thema so zu verdichten, so zu veranschaulichen, dass es trotz schwieriger Passagen einen Sog entwickelt. Saviano beschreibt im Buch, wie er die 7 Jahre Recherche zu diesem Thema eigentlich körperlich gelitten hat, wie er nicht mehr geschlafen hat. Und dieses körperliche Erleiden von Saviano, das hat sich auch auf mich übertragen. Es ist eine schwierige, unangenehme Lektüre, aber sehr eindrücklich.
Nadja Fischer aus Rom über das zweite Buch von Roberto Saviano, das vor 10 Tagen in Italien erschienen ist. Auf Deutsch kommt das 450 Seiten starke Werk erst nächstes Frühjahr heraus beim Hanser Verlag. Do-it-yourself, Musik selber machen, das ermöglicht eine neue App, ein Programm für Smartphone und Tablet, das Boris Blank kreiert hat. Er ist eine Hälfte des Schweizer Elektronikduos Yellow und weshalb er statt einer Platte eine App veröffentlicht, das hat der Digitalredaktor Lucius Müller erzählt.
Yellowfire. So nennt sich die App von Boris Blank, die das Handy oder das iPad zum Instrument macht. Der Yellowfire verspricht, alltägliche Geräusche in Musik zu verwandeln, sie zu yellowifizieren, daher der Name. Denn auch die Musik von Boris Blank hat sich schon immer an alltäglichen Klängen bedient, sie in harmonischen und rhythmischen Kontext gesetzt und so zu Musik werden lassen, wie er selbst beschreibt.
Ich müsste ausholen, bis ich den Anfang von Yellow, wenn ich noch mittels Tonbänder, also Magnettonbänder, Viertelzoll-Bänder verschnipselt haben und die dann quasi in gleicher Länge, jeweils in Abstand, wieder zusammengeschnitten haben. Und damals hat es schon ähnliche Geräusche gegeben, nur hat das natürlich wahnsinnig viel mehr Aufwand bedeutet.
Boris Blank ist nicht der erste Musiker, der ein Werk in App-Form herausbringt. Er ist in guter Gesellschaft anderer Pioniere der Popmusik. Brian Eno, der Star-Produzent, der unter anderem Alben von David Bowie, U2 oder Talking Heads produziert hat, dürfte der erste gewesen sein. Seine App Bloom funktioniert bestechend einfach. Mit den Fingern tippt man auf den Touchscreen des Handys und erzeugt damit Klänge, die die App zu einem lebendigen, sich immer weiter entwickelten Loop verbindet. Es entsteht ein kontemplativer Piano-Klangvorhang von meditativer Qualität. Die bislang aufwendigste und wohl auch anspruchsvollste Musik-App stammt von der experimentierfreudigen Isländerin Björk. Ihr Album Biophilia gibt es, nebst der klassischen Tonkonserve, auch als interaktives Smartphone-Universum. Per Fingerwisch bewegt man sich durch die einzelnen Stücke des Werks und streift dabei durch ihre unterschiedlichen Klang- und Bildwelten.
As fast as your fingernail grows.
So verspielt und umfangreich die Björk-Musik-App ist, so statisch ist sie aber, was die Musik angeht. Die Interaktivität, die sie an uns überträgt, betrifft lediglich die grafische Ebene. So gesehen ist die App am Ende nicht mehr als ein modernes, interaktives Popvideo. Wesentlich mehr Interaktionsmöglichkeit hat man bei der Klingklangmaschine von Kraftwerk. Auch bei der deutschen Elektro-Avantgarde-Gruppe gehört es zum guten Ton, eine eigene App zu haben. Die Klingklangmaschine erlaubt es dem Publikum, seine eigenen Loops aus der Kraftwerk-Klangwelt zu erschaffen. Dabei haben es die Künstler verstanden, dass ihre musikalische Identität immer hörbar bleibt. Am meisten gestalterische Fähigkeiten bisher bietet allerdings die Yellowfire ab von Boris Blank. Sie überlässt es uns, ob wir uns einfach darauf beschränken wollen, mit den bereits vorgespeicherten Rhythmen und Klängen aus Blanks Yellowfundus zu spielen oder ob wir die App dafür nutzen wollen, um unsere eigenen Ideen in Musik umzuwandeln. Als Bedienelemente stehen dabei Quadrate in 8 Farben zur Verfügung, die jeweils für einen Klang stehen. Mit dem Finger zieht man diese Quadrate in einem Raster an die gewünschte Stelle und komponiert damit seinen eigenen Track. Die App arbeitet dabei so einfach und effizient, dass sie auch Boris Blank selber verwendet.
Sicher ist für mich, wie soll ich sagen, eine Praxis oder eine Art, wie ich jetzt das Werkzeug einsetze, eben auch als wirkliches Tool, wo ich musiziere. Es werden auch auf der nächsten Yellow-Platte, die hoffentlich fertig wird bis Ende Oktober von diesem Jahr, werden sicher 6-7 Stück drauf sein, wo die das Plakative quasi von dieser App dann widerspiegeln.
Die Entwicklung der letzten 5 Jahre hat uns vom verträumten Piano-Loop bis hin zum kleinen portablen Tonstudio für die Hosentasche gebracht. Und noch sind die formalen und technischen Möglichkeiten längst nicht ausgeschöpft. Wir dürfen darauf gespannt sein, auf welche Art Musiker ihre Werke in Zukunft mit moderner Technologie erlebbar und neu erschaffbar machen werden.
Das Düsseldorfer Schauspielhaus sucht einen neuen Intendanten bzw. eine neue Intendantin. Heute ist es zu einem Eklat gekommen. 4 prominente Mitglieder der Findungskommission haben ihre Mitarbeit per sofort aufgekündigt. Grund? Interna aus einer Kommissionssitzung sowie Namen von mehreren Kandidaten sind der Zeitung Rheinische Post zugespielt worden. Dazu gehört beispielsweise auch der Name von Stefanie Karp. Sie war früher Co-Leiterin des Zürcher Schauspielhauses. Sie soll, so spekuliert die Rheinische Post, die Leitung des Düsseldorfer Schauspielhauses zusammen mit ihrem Bruder Peter Karp übernehmen. Der Schriftsteller Johannes Strasser gibt sein Amt als Präsident des Deutschen Pen-Zentrums ab. Er stand der Schriftstellervereinigung 11 Jahre vor und kommentiert: «Ich habe das jetzt lang genug gemacht.» Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa nennt Strasser 3 mögliche Kandidaten für seine Nachfolge. Ursula Krechel, sie hat für ihren Roman Landgericht im letzten Jahr den Deutschen Buchpreis erhalten. Weiter nennt Strasser den österreichischen Autor Josef Haslinger und den britisch-österreichischen Hochschullehrer und Autor Thomas Rothschild. Anfang Mai an der PEN-Jahrestagung im hessischen Marburg wird das Präsidium neu gewählt. Die deutsch-französische Filmförderung verteilt Geld. Diplomatie, der neue Film von Volker Schlöndorff, erhält 420.000 Euro. Das teilte die Filmförderungsanstalt in Berlin heute mit. In diesem Psychodrama geht es um die Ereignisse vom 25. August 1944. Damals weigerte sich der deutsche Stadtkommandant von Paris, Hitlers Befehl auszuführen. Hitler wollte Paris bis zum letzten Mann gegen die französischen Truppen verteidigen. Die deutsch-französische Förderkommission entscheidet 3-mal jährlich über neue Projekte. Beide Länder beteiligen sich mit je 50%.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.